Ja, liebe Gemeinde, wie am Ende des Gottesdienstes vor einer Woche ich schon sagte, hat sich mein Urlaub, unser Urlaub um 2 Wochen verschoben. Einmal wegen der Verlängerung der Reha von meiner Frau und zum anderen konnten wir die Zeit auch gut für die Gespräche mit den ältesten Kandidaten brauchen. Darum predige ich auch hier. Für die, die enttäuscht sind, dass Chip heute nicht predigt, müssen mit mir Vorlieb nehmen. Aber in 2 Wochen wird er dafür ja predigen. Dann werden wir alle Voraussicht nach dann nicht da sein, sondern im Urlaub. Also nur damit jeder auch jetzt alle Klarheiten beseitigt bekommen hat. Es gibt mir im Übrigen auch die Möglichkeit, heute zu Beginn der Ältestenwahl aus einer Perspektive darauf einzugehen, die mir wichtig geworden ist. Älteste damit verbinden wir bestimmte Aufgaben. Aber worin die Aufgaben von Ältesten bestehen, das gibt der Name Älteste nicht her. Daraus kann man nicht ableiten, was sie nun zu tun haben. Irgendwas hat das mit Alter zu tun. Nun, das heißt dann und daher, dass dieser Begriff aus dem Jüdischen stammt, wo die Ältesten die Oberhäupter der Familien waren. Darum sind sie die Älteren gegenüber den Jüngeren. Darum hatten sie natürlich auch ein bestimmtes Lebensalter. Aber dieses Lebensalter ist für die Aufgabe des Ältesten überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist nur, dass sie über ein gewisses Maß an Lebens- und Glaubenserfahrung verfügen sollten. Mit dem Lebensalter hat das nichts zu tun. Manch einer ist in 5 Jahren in der Entwicklung weiter, wenn er 30 ist, als manche, der 30 Jahre im Glauben steht und nicht weitergekommen ist. Es ist nicht eine Frage des Lebensalters, sondern der Glaubenserfahrung und des gewachsenen Lebens mit Jesus und der Sicht, des geistlichen Sicht und der Einstellung, die die Betreffenden haben. Wissen wir also immer noch nicht, was Älteste tun. Gut, das ist in den Briefen des Neuen Testaments für diesen Personenkreis auch andere Bezeichnungen gibt. Und die vermitteln ein klareres Bild von ihren Aufgaben. Zum Beispiel in Ephesus, heute Westen der Türkei. Paulus hat in dieser Stadt 3 Jahre lang gewirkt und als er sich von ihnen nun verabschieden musste, da lesen wir in der Apostelgeschichte das, was dann geschehen ist. Aber von Milet aus, einem Ort in der Nähe, sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als sie nun zu ihm kamen, sprach er zu ihnen. Und jetzt erfahren wir tatsächlich etwas über die Aufgabe von Ältesten. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der der Heilige Geist euch eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiten die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also Älteste sind Bischöfe. Damit sind wir auch nicht wirklich weitergekommen. Wir dürfen uns nämlich darunter nicht die Amtsträger der großen Kirchen uns vorstellen mit ihrem Ornat und so weiter. Das hat damit wenig zu tun. Aber das Wort, was dahinter steht, kann man mit Aufseher übersetzen. Aber auch das hilft uns auch noch nicht viel weiter, denn es gibt ja auch Gefängnisaufseher. Also so ist das natürlich nicht gemeint. Nicht im Sinne von Kontrolle oder Überwachung auszuüben. Es geht darum, aufsehen, das heißt, Älteste sollen die ganze Gemeinde im Blick haben. Sie achten auf die Gemeinde als Ganzes und achten auf die Einzelnen, wie Paulus es ihnen hier aufträgt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und dann heißt es, zu weiden die Gemeinde Gottes. Also, wie nennt man solche Menschen mit dem Beruf, dass sie eine Herde weiden sollen? Hirten nennt man die. Interessant. Und was heißt Hirte auf Latein? Pastor. Aha. Interessant. Klingelt da irgendwas bei euch jetzt? Also, daraus schließe ich messerscharf. Älteste, Querstrich Bischöfe, sind Pastoren, Querstrich Hirten. Aber worin besteht denn der Unterschied dieser Hirten zu mir? Ich bin Vollzeithirte, Vollzeitpastor und habe zu diesem Beruf eine Ausbildung genossen. Geistlich gesehen aber sind Älteste Hirten, wie auch der Berufspastor ein Hirte ist. Also hat eine Gemeinde nicht nur einen Pastor, wenn es nach Jesus geht, sondern mehrere Pastoren, mehrere Hirten. Jesus hat es nicht so vorgesehen, dass die Gemeinde von einem Pastor allein geleitet wird. Diese Strukturen, wo sie sind, sind nicht dem Wort Gottes entsprechend, sondern das ist eher eine Machtstruktur, die es auch in christlichen Kreisen gibt. Sondern es sind immer mehrere vorgesehen, die die Herde Gottes weiden sollen wie ein Hirte. Mehrere sollen dies tun. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die Einführung vor über 7 Jahren, wo ich hier in den Dienst eingeführt wurde? Da hatte der Manfred auch einen Hirtenstab mitgebracht und ich legte Wert darauf, dass auch die anderen Ältesten Hand angelegt haben an diesen Hirtenstab. Damit sind wir auf biblischem Boden. Älteste sind als Hirten geistliche Leiter. Sie gehen vor der Herde her, um sie zu führen im Sinne ihres großen Hirten Jesus, dorthin, wo er sie haben möchte. Sie sollen also die Einzelnen zu Weideplätzen führen, wo sie sich geistlich versorgen können, dass sie geistig und gesund ernährt sind. Darauf zu achten, ist Aufgabe von Hirten in der Gemeinde. Sie stehen auch der Gemeinde vor, sagt Paulus einmal. Darum ist ihr Vorbild so wichtig, dass sie anderen ein gutes Beispiel geben und sie sich an ihnen ein gutes Beispiel nehmen können. Zweitens sind Älteste als Hirten, ich möchte es einmal sagen, geistliche Kümmerer. Sie kümmern sich um die Einzelnen, so gut es geht. Sie haben ihren Platz also auch in der Herde, in der Gemeinde, inmitten der Schwestern und Brüder, um Kontakt zu den Einzelnen zu halten, um seelsorgerlich zu wirken, eine Hauptaufgabe, denen nachzugehen, die sich verirrt haben, auf Nöte zu achten und wie ihnen begegnet werden kann. Wie gut ist es darum, wenn eine Gemeinde mehr als nur einen oder zwei Ältesten, sprich Hirten hat. Und ich bin froh, dass es 3 sind, die wir als Gemeindeleitung von Herzen euch zur Bestätigung empfehlen können. Der Apostel Paulus hat nun seine Gemeinde, die Gemeinde Ephesus, nach seinem Abschied, er hat ihr noch einmal einen Brief geschrieben, wie wir wissen, aus dem stammt das Gebet, das Manuela vorhin vorgelesen hat. Und auch dort geht Paulus auf die Aufgaben geistlicher Leitung ein. Und wie wir gleich sehen werden, geht es über das hinaus, was er zu den Ältesten zuletzt gesagt hat. Wir finden im 4. Kapitel dieses Briefes etwas, das auch unseren Horizont, wenn es um die geistliche Leitung der Gemeinde geht, erweitern kann, erweitern soll. Das Wort Gottes will uns herausfordern, weiter und tiefer zu denken, wobei es, worin es in der geistlichen Leitung der Gemeinde geht. Das ist ein Stück im Laufe der Zeit der Jahrzehnte, Jahrhunderte verloren gegangen, was Paulus hier sagt. Und wir haben jetzt den Text schon vor uns dort. Und er, nämlich der erhöhte Christus, hat eingesetzt, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Und das hat einen Sinn, ein Ziel, um die Heiligen, um die Jünger Jesu zum Dienst zuzurüsten, also sie zu befähigen, dass sie Jesus dienen können und den Menschen, damit der Leib Christi aufgebaut wird, damit der Leib der Gemeinde sich entwickelt, immer mehr zu dem wird, was sich das Haupt Jesus Christus dabei gedacht hat. Der Römerbrief ist der Lehrbrief der Bibel über den Heilsplan Gottes für Israel und für die Völker. Der Epheserbrief lehrt den göttlichen Bauplan für die Gemeinde. Und er hat leider im Lauf der Kirchengeschichte nicht dieselbe Bedeutung bekommen wie der Römerbrief. Und das in letzter Zeit wird immer mehr entdeckt, wie wichtig gerade dieser Brief ist, wenn es um Gemeindebau, wenn es um geistliche Gemeindeleitung geht. Es spricht übrigens vieles dafür, dass dieser Brief ein Rundbrief war an die umliegenden Gemeinden, damit auch sie ihn lesen sollten und damit sie sich danach richten sollten, damit sie es anwenden sollten, so wie es für ihre Gemeindesituation erforderlich war. Übrigens ist euch aufgefallen, dass auch hier die Hirten vorkommen. Was die Aufgabe von Hirten, Ältesten ist, das habe ich ja nun eben versucht zu erläutern, zu erklären. An dem Beispiel von Paulus, der eben den Ältesten in Ephesus sagt, worin ihre Aufgabe besteht. Aber da werden noch vier weitere Personen genannt. Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Nun frage ich, was haben die mit der Leitung und Entwicklung der Gemeinde zu tun? Hat das eine Bedeutung für unsere Gemeinde? Im ersten Augenblick scheint es, als ob das nicht dazugehört. Wir haben keinen Apostel, wir haben auch keine Propheten und wir haben keine Evangelisten in der Gemeindeleitung. Wir müssen erst einmal erkennen, welche Aufgaben denn diese Personen zu erfüllen hatten, damit wir erkennen können, was es auf uns übertragen bedeutet. Beginnen wir mit dem ersten, mit den Aposteln. Klar, damals gab es sie, aber heute noch. Hat denn ihr Dienst nicht vielmehr die Grundlage gelegt für die Gemeinde? Ja, das stimmt. Paulus schreibt auch im Epheserbrief, da sehen wir wieder mal, wie wichtig dieser Brief ist, Kapitel 2, Vers 20. Ihr werdet aufgebaut, sagt er den Gemeindegliedern, auf die Grundlage der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Also Grundlage der Apostel. Das heißt doch, dass die Apostel und ihr Wirken Grundlage für die Gemeinde sind. Warum sollten wir dann heute noch an Apostel denken? In der Tat, die Apostel der ersten Generation haben das Evangelium im ganzen Römischen Reich verbreitet und haben Gemeinde gegründet. Und sie haben Briefe geschrieben, Paulus, Johannes, Petrus, Jakobus. Sie haben Briefe an die Gemeinden geschrieben, die die Grundlage bilden, nicht nur für den Glauben an Jesus und für die persönliche Rettung, sondern auch für die Lehre und für die Praxis des Gemeindebaus. Bis dahin, bis heute, haben wir uns daran zu orientieren. Nun ist der Dienst der biblischen Apostel nicht nur maßgeblich gewesen damals, sondern ist auch für uns vorbildlich. Und zwar in doppelter Weise. Apostel heißt auf Deutsch Gesandter. So wie wir es vorhin auch vom Armin gehört haben, die ersten 11 bzw. 12 Apostel sind gesandt worden von Jesus in die ganze Welt, das Evangelium zu verkünden, damit Menschen jünger werden und dass Gemeinde gebaut wird. Und so haben die biblischen Apostel und ihre Mitarbeiter das Evangelium zu anderen Völkern und Kulturen getragen. Sie waren Missionsstrategen, die Gott durch seinen Geist geleitet hat, und zwar an Knotenpunkte, an Kulturzentren der damaligen Welt, Antiochia, Ephesus in Kleinasien, Korinth in Achaia, Griechenland heute und Rom. Es war eine Missionsstrategie, diese Apostel dorthin zu schicken, damit dort das Evangelium einen Brückenkopf bekommt, um von dort aus sich dann in die Umgebung weiter auszubreiten. Und so haben sie Gemeinden gegründet und dann wurde dort das Evangelium in der Umgebung missioniert und sie haben auch das Evangelium und die Botschaft in die jeweilige Sprache und Kultur hinein übertragen und angepasst, ohne den Inhalt dabei zu verfälschen oder zu verändern. Aber die Form und Art und Weise, wie das Evangelium gebracht wurde, haben sie angepasst an die jeweilige Situation, Kultur und Sprache. Und sie haben nicht nur Gemeinden gegründet, sondern sie haben sie selbst mit aufgebaut. Das wird oft übersehen. Man denkt immer, die Apostel waren nur unterwegs irgendwo. Paulus hat zum Beispiel 3 Jahre lang in der Gemeinde Ephesus gewirkt. Paulus war ein Gemeindemitarbeiter in der Gemeinde. Und in Korinth, die Gemeinde, die er gegründet hat, war er auch 1,5 Jahre selbst da. Und er hatte die Angewohnheit, später wieder zurückzukommen in seine von ihm gegründeten Gemeinden. Also eine doppelte Funktion, das Evangelium zu verbreiten und in den Gemeinden mitzuwirken, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Dabei haben die Apostel damals eine bleibende Bedeutung bekommen. Darum möchte ich sagen, dass eine Gemeinde nur dann eine apostolische Gemeinde ist, eine biblische Gemeinde ist, wenn sie sich am Vorbild der Apostel orientiert. Apostolisch heißt biblisch. Denn die Apostel haben ja die Briefe geschrieben, die maßgeblich sind für den Bau der Gemeinde. Darum sprechen wir von apostolischer Gemeinde, biblischer Gemeinde, von biblischer Leitung oder von apostolischer Leitung. Das muss die Leitung der Gemeinde beherzigen, dass die Apostel nicht nur Vorbild, sondern dass sie nicht nur maßgeblich gewesen sind für die Gemeinde, sondern vorbildlich auch für ihren Dienst. Darum bedeutet das, dass eine biblische, eine apostolische Gemeindeleitung von dem Auftrag bewegt sein muss, wie die Gemeinde das Evangelium zu den konkreten Menschen ihrer Zeit bringen kann. Das ist apostolische Gemeindeleitung, die das Anliegen der Apostel in dieser Weise aufgreift. Apostel haben immer eine Wirkung gehabt, die in die Kultur hineinging. Sie haben sich mit der Kultur beschäftigt und haben dann entsprechend gewirkt. Und ich glaube, dass wir heute unbedingt besser verstehen müssen, in welchen Kulturen, welchen Subkulturen, welchen Milieus die Menschen heute leben, auch in unserer Stadt. Denn das hat sich sehr stark verändert. Im Grunde müssen wir heute erst einmal wieder die Kultur unserer Mitmenschen verstehen, um das Evangelium hineinsprechen zu können in ihre Situation. Sonst reden wir über ihre Köpfe hinweg. Dass Gott barmherzig und gnädig ist und Zeugnisse auch angenommen werden, die in Einfalt und kindlich, ohne dass zu berücksichtigen gegeben werden, Gott sei gelobt und gepriesen. Aber eine Gemeinde, die geistliche Leitung im Sinne der Apostel ernst nimmt, hat hier eine Aufgabe, die Gemeinde hineinzuführen, in diese Art des Evangeliums in die Umgebung zu verbreiten. Und sie hat die Aufgabe, apostolische Gemeindeleitung, Gemeindebau, den Missionsauftrag gemäß zu gestalten, dass die Gemeinde so aufgestellt ist, dass sie fähig ist, diesen Auftrag auch umzusetzen, Wachstumsbedingungen zu schaffen, damit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen den Blick nach draußen auf die Welt, auf die Umgebung mehr denn je. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir hier, wenn wir zu den Leitungsaufgaben der Gemeinde auch das apostolische Element hineinnehmen, uns korrigieren lassen davon, dass Gemeindeleitung nur das innere Wohl der Gemeinde im Auge hat. Nur die Seelsorge in der Gemeinde, nur das Beschäftigen mit der Gemeinde, nur die Gemeinde zu hätscheln und zu pflegen, aufzubauen. Das ist zu wenig. Hier erhalten wir eine Korrektur, die sagt, Gemeindeleitung muss den Blick nach draußen richten, muss den Blick auf die Menschen haben in der Umgebung. Das ist ihre Aufgabe, mit der Gemeinde diesen Blick zu schärfen. Eine Gemeindeleitung, die diesen apostolischen Auftrag nicht ernst nimmt, versäumt ihren Auftrag an den Menschen ohne Jesus. Ich bin mir völlig bewusst, dass wir natürlich keinen Apostel wählen in die Gemeindeleitung, natürlich nicht. Aber dieses Element, diese Ausrichtung, dieser Wunsch und dieses Ziel der Apostel, die Menschen zu erreichen, ist eine zentrale Aufgabe jeder geistlichen apostolischen Gemeindeleitung, sonst ist sie nicht apostolisch und sonst ist sie nicht biblisch. Apostel, Propheten kommen dazu. Nun, auch die gehören eigentlich zur Grundlage der Gemeinde, wie wir gehört haben. Auf die Grundlage der Apostel und Propheten ist die Gemeinde aufgebaut. Ja, beiden hat Gott seinen Plan für die Gemeinde offenbart. Auch Paulus wird ein Prophet genannt. Paulus war von Silas, einem Propheten, begleitet. Und deshalb ist die Bibel sogar als das prophetische Buch bezeichnet worden. Da muss sich jedes prophetische Reden heute an der Bibel auch messen lassen. Für das Reden von Propheten ist typisch, dass es bis heute gibt, dass der Heilige Geist Menschen mit einer prophetischen Begabung spontan Worte oder bildhafte Vergleiche gibt als Wort oder Bild zur Stunde, in der wir leben. Ein prophetisches Wort beleuchtet die Situation der Gemeinde im Lichte Gottes und auch die Situation Einzelner. Nachzulesen 1. Korinther 14. Und die Einsicht, die Gott durch prophetische Eindrücke vermittelt, sind oft mit einem klaren Ruf zur Buße verbunden. Darum haben die biblischen Propheten des Alten Testamentes Buße gepredigt, Umkehr zu Gott noch und noch. Das ist wichtig, dass Gott durch prophetische Eindrücke die Gemeinde zeigt, wo sie steht und in die Buße hineinführt. Weiter lesen wir Apostelgeschichte 13, Vers 1, von der Stadt, in der Paulus zuerst in der Gemeinde war, in Antiochia aber, waren Propheten und Lehrer, die zusammen fasteten und beteten und dann Gemeindeabschlüsse vorbereitet haben. Interessant finde ich das deshalb, weil hier mit Propheten und Lehrern zwei von den Diensten, den fünf Diensten vorkommen, von denen Paulus im Epheserbrief auch spricht. Übrigens, von Ältesten steht nichts da. Interessant, nicht? Der Begriff ist unwichtig. Wichtig ist, was ihre Aufgabe sind. Und dann lesen wir, dass eine prophetische Weisung unter Fasten und Beten ausgeht, Paulus und Barnabas als Apostel zu senden. Und die gingen daraufhin nach Zypern und haben dann weiter das Evangelium weitergetragen. Und so ging es schließlich immer weiter. Die Gemeinde in Antiochia ist nicht einfach automatisch, so lebendig sie auch war, zur Missionsgemeinde geworden für alle Welt. Es bedurfte eines speziellen Redens Gottes, damit sie diesen Schritt tun konnte und dann das Tor für das Evangelium für alle Welt aufgestoßen worden ist. Das geschieht nicht immer automatisch. Evangelisten, das Dritte. Die Evangelisten sind Menschen, die Gott besonders dazu begabt hat, anderen das Evangelium weiterzusagen, und zwar so, dass sie zum Glauben kommen. Wer evangelistisch begabt ist, hat oft sehr schnell sichtbare Frucht, anders als andere. Sonst wäre es kein Charisma des Evangelisten. Nicht immer, aber oft ist es so. Beispiele im Neuen Testament sind zum Beispiel Philippus, der zunächst als Diakon angefangen hat, in Jerusalem bei den Armen zu pflegen, und der dann von Gott begabt worden ist, das Evangelium weiterzutragen. In Caesarea war er als Evangelist tätig. Das war der, der dem Kammerer aus dem Morgenland das Evangelium gepredigt hat. Und es gibt Timotheus, den Paulus auf seine Missionsreisen mitgenommen hat, dem später eine leitende Aufgabe in Ephesus zugewiesen worden war, der mit seiner evangelistischen Begabung der Gemeinde eine solche Ausrichtung auf die Menschen geben konnte und sollte. Warum ist es wichtig, dass auch in der geistlichen Leitung entweder eine evangelistische Begabung vorhanden ist oder das evangelistische Anliegen hochgehalten wird? Es geht darum, dass alle Glieder der Gemeinde dazu ermutigt werden sollen, Botschaft an Christi statt zu sein in ihrem Alltag. Danke, Armin, du hast das vorhin treffend zum Ausdruck gebracht. Es braucht diesen Anstoß, den du jetzt gegeben hast, braucht es auch aus der Gemeindeleitung heraus, von Menschen, die das ein Anliegen ist. Leute, schaut nicht nur auf euch, seht die Menschen, die ohne Jesus verloren sind. Ähnlich wie dem Apostolischen, aber hier noch in einer anderen Weise. Ein evangelistisch denkender, in seinem Herzen evangelistisch ausrichteter Mensch fordert die anderen heraus, nicht nur an die eigene Rettung zu denken, sondern auch an denen, an die zu glauben und denen das weiterzugeben, die es noch erfahren müssen. Sich nicht zufrieden zu geben mit dem Bestand, was die Gemeinde hat, sondern die unzufrieden und sagen, wir müssen das Evangelium den Menschen weitergeben. Hirten, dazu sage ich jetzt nichts, das habe ich vorhin gesagt. Das ist die Aufgabe, die normalerweise mit den Ältesten, mit dem Begriff Ältesten verbunden ist. Fehlen noch die Lehrer. Paulus liegt im dem Brief in der Timotheus Wert darauf, dass die Gemeinde eine gesunde Lehre bekommt, damit sie gesund wachsen kann. Er ermutigt Timotheus zur Zeit oder Unzeit in der Gemeinde zu lehren. Was ist die Gabe der Lehre? Sie ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern der Gemeinde schenkt. Sie befähigt Wahrheiten, die für eine Weise, die für die Gesundheit und das Wachstum der Gemeinde wichtig sind, in einer Weise zu vermitteln, dass andere lernen können. Biblische Lehre in diesem Sinn ist, glaube ich, deshalb heute ganz dringend erforderlich. Es gibt so viel Sonderlehren, auch unter christlichem Vorzeichen. So viele Irrlehren, dass die Gemeinde unbedingt eine gute geistliche Lehre benötigt. In der Gemeindeleitung in der Antiochia befanden sich neben Propheten auch Lehrer. Ihre leitende Funktion wird sich daran gezeigt haben, dass sie die Gemeinde stabilisieren konnten und dadurch ihr Wachstum zu fördern wussten. Damit haben wir von Paulus 5 Elemente genannt, die für den Bau der Gemeinde damals und auch heute wichtig sind. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Der Leiter dieses Organismus der Gemeinde, in die Gott Leiter beruft, ist nun kein Mensch, sondern ist Jesus Christus, Gottes Sohn, worin sich er von allen Firmenleitern etwa unterscheidet. Die Gemeinde ist im Sinn keine Firma, sondern ein Organismus, deren Haupt und Herr Jesus ist. In erster Linie ist er das Haupt der Gemeinde und wir sind Glieder an diesem Leib. Er ist der Kopf des Ganzen, das Gehirn, das alles steuern will, von dem geistigen Impulse in den Körper hinein ausgehen. Und um diese Ziele zu erreichen, damit die Gemeinde aufgebaut wird, damit sie wächst und Frucht trägt, braucht Gott auch Menschen. Deshalb möchte er ja die Vielfalt ausprägen, wie sie im sogenannten fünffältigen Dienst zum Ausdruck kommt. Noch einmal, wir wählen keine Apostel oder Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Mit Ausnahme von Hirten, das kann man sagen. Ansonsten wählen wir nicht solche Personen, weil wir sie nicht kennen, weil wir sie hier nicht haben. Ich sage das ausdrücklich nicht, dass ihr irgendwie verunsichert seid, wenn es jetzt darum geht, eure Stimmen zu verteilen. Worum es aber geht, ist, dass das Anliegen, das apostolische Anliegen, dass das prophetische Anliegen, das evangelistische Anliegen, das Hirtenanliegen, das lehrhafte Anliegen, das Gott hineingibt in die Leitung der Gemeinde, dort zum Auszug kommt. Und dass dies die Ausrichtung der geistlichen Gemeindeleitung lenkt und prägt und im Sinne Gottes gestaltet. Es sollen also solche Impulse davon ausgehen. Es gibt ein Wort, das sagt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Manchmal hat er auch natürlich Begabte, die er beruft, aber wenn es heißt, Gott begabt die Berufenen, dann dürfen wir da vertrauen, dass Gott die, die er in die Leitung beruft, auch befähigt, diese Aufgaben wahrzunehmen, die Paulus in dem vielfältigen Dienst uns vor Augen stellt, die ich versucht habe, in kurzen Strichen euch zu malen. Petrus hat einmal davon gesprochen, dass Gott die Wiederherstellung aller Dinge vorantreibt. Und wenn ich in die Entwicklung der Kirchengeschichte oder der Gemeindebewegung sehe, dann sehe ich, wie im Lauf der Zeit, nach einer Zeit der Entfremdung und der Fehlentwicklung in der Kirche, Gott angefangen hat, das, was Gemeinde ausmacht, wieder zu erneuern. Die Bewegung der Freikirchen war zum Beispiel ein wichtiger Impuls dafür, was es heißt, dass Gemeindeglieder am Leib Jesu berufen sind, den Leib Jesu zu bauen. Geistliche Bewegungen wie die Erweckungsbewegung haben dazu geführt, dass Christen auch gesehen haben, dass sie einen diakonischen Auftrag an den Menschen haben. Charismatische oder Pfingstbewegungen haben das Wirken des Heiligen Geistes wieder neu entdeckt und integriert in das Leben der Gemeinde. Und ich glaube, je näher wir dem Wiederkommen Jesu kommen, umso mehr wird lebendige Gemeinde wiederhergestellt in dem ursprünglichen Gedanken des Wortes Gottes. Und dazu gehören auch, dass die Impulse, diese fünffältigen Impulse, von denen Paulus im Epheserbrief spricht, auch wieder stärker berücksichtigt werden. Und so sehe ich eine Entwicklung, in die auch unsere Gemeinde hineingenommen werden darf, wenn sie nach dem Willen Gottes fragt, dass wir miteinander auf einem Weg sind, in dem Gott uns als Gemeinde voranbringen kann. Und geistliche Leitung bewegt es vom Geist Gottes, von den Anliegen des fünffältigen Dienstes und dass wir alle hineingenommen werden, uns hineinnehmen lassen, auf diesen Weg Glieder im Leib Jesu zu sein, die ausgebildet, zugerüstet werden, die mit Freude ihrem Herrn dienen, die nach innen wachsen und die Gemeinde nach außen wachsen kann. So lasst uns die Wahl der Ältesten in diesem weiten Sinn, der Apostel Paulus hier aufführt, betrachten und beten, dass Gott uns das schenkt, das in uns ausbricht, zum Wohl der Gemeinde, zum Bau des Reiches Gottes. Amen.